Frauen dürfen das Wort nur streichen. Ah, ich arbeite nur Teilzeit. Stopp! Aufhören! Ne, das ist ja ein Riesenunterschied, was ich mir und anderen vermittle, wenn ich sage, ich arbeite nur Teilzeit oder ob ich sage, ich arbeite Teilzeit.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und du weißt es, regelmäßig spreche ich mit tollen Menschen, die was bewegen, die was Positives nach vorne bringen. Und genau in diese Kategorie, oder nenne ich sogar Schublade, eine Kategorie passt auf jeden Fall Lisa Hultmeier, denn sie ist Expertin für gesunde Kommunikation und auch das Wort bzw. den Begriff Wortmedizin, den sie maßgeblich jetzt nochmal wirklich prägt. Sie ist Gründerin von Wordseed, auch dazu gibt es einen gleichnamigen Podcast, und frisch gebackene Buchautorin. In diesem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch, Lisa. Und das Buch heißt auch direkt Wortmedizin. Also so, so cool, dass du dich dafür einsetzt, was wir doch mit der Sprache einfach verändern können und wie wir damit bewusster umgehen. Herzlich willkommen.
Liebe Christine, ich freue mich. Vielen Dank für diese tollen Worte. Das, als Wortmedizinerin geht mir hier natürlich das Herz auf. Ich freue mich wahnsinnig, mit dir und den Hörenden jetzt Zeit zu verbringen.
Ja, oh, ich begleite dich ja schon eine ganze Zeit und ich bin immer so inspiriert, auch von deinen Empfehlungen und auch gerade so, wenn man so aus dem Gesundheitsbereich kommt und vielleicht noch viel auch im Hintergrund die klassische Schulmedizin kennt, dann zu lernen, dass einfach auch viele Möglichkeiten im Zwischenmenschlichen einfach bestehen, um ja einander, ich will nicht gleich immer sagen zu heilen, aber zumindest einander gut zu tun, das kann doch einen echten Unterschied machen. Und bevor wir richtig einsteigen, vor allen Dingen, was wir auch im Führungskontext nochmal gezielter auf die Sprache achten können, möchte ich dich fragen, so wie jeder, der zu Gast ist, was bedeutet für dich persönlich Female Leadership?
Oh, das ist eine ganz, ganz tolle Frage, weil Female Leadership bedeutet für mich vor allem so, die Ressourcen und Kompetenzen von Frauen noch mehr zu fördern, zu stärken und vor allem zu sehen, Frauen in Führungspositionen schon willkommen zu heißen und dass Frauen die Möglichkeit bekommen und sich selbst die Möglichkeit geben, all das, was in ihnen steckt, nach außen zu tragen und damit Menschen als Führungspersonen zu begleiten, weil ich denke, und da werden wir wahrscheinlich im Gespräch auch noch drauf kommen, dass Frauen so viel Besonderes mitbringen, was wir ganz, ganz, ganz dringend in Führungspositionen, in der Wirtschaft, in sämtlichen Branchen brauchen. Und das ist Female Leadership für mich.
Sehr schön. Ich finde, wir könnten jetzt einfach ein Schlusslicht schon ziehen. Das war so stark.
Es war schön mit dir. Tschüss. Genau.
Das war schon mal die wichtigste. Nein, Quatsch. Das war eine unfassbar starke Botschaft. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auch über Wortmedizin, das Wort klingt ja schon irgendwie faszinierend, ja, weil so Wort und Medizin, da ist am Anfang so ein bisschen, finde ich, muss immer der Kopf so ein bisschen zusammenarbeiten, weil wir bei Medizin immer oft was anderes im Kopf haben. Und deswegen finde ich es aber auch so stark. Was genau verstehst du darunter? Du hast dich auch gerade noch mal als Wortmedizinerin beschrieben. Oder ist das ein offizieller Studiengang? Ich weiß es gar nicht.
Nein. Noch nicht. Wir arbeiten nicht dran.
Sehr cool. Was verstehst du darunter?
Also letztendlich ist Wortmedizin, du hast es gerade schon überlegt, ne, gibt es dazu eine Fachrichtung? Nee, noch nicht. Ne? Wir haben viele verschiedene medizinische Fachrichtungen, die Fachrichtung für Gynäkologie, für Urologie, für Allgemeinmedizin, Kardiologie. Und ich glaube, dass wir noch eine weitere Fachrichtung brauchen, wenn wir uns auch die Präventivmedizin angucken, die in Deutschland, ich sag mal, ausbaufähig ist, um es nett zu sagen. Ne? Und mein Anliegen ist und was ich in meiner Bachelorarbeit ja auch untersucht habe, ist, inwiefern können wir Kommunikation als Gesundheitsförderung und Prävention noch mehr etablieren. Und ich habe den Begriff der Wortmedizin für mich ins Leben gerufen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Worte Medizin sein können. Ne? Auch hier macht die Dosis das Gift, wie so oft. Und gleichzeitig können wir uns selbst und anderen damit sehr, sehr viel Gutes tun. Und mir ist es ein Anliegen, darüber aufzuklären, wie wir mit unseren Worten umgehen können und welche Auswirkungen das tatsächlich auf unsere Gesundheit hat, weil ich merke, da gibt es noch ganz viel Aufklärungsbedarf und deshalb gibt es jetzt Wortmedizin.
Ja, wir kommen ja nachher konkret noch zu deinem Buch. Jetzt gibt's den Spruch hast du wahrscheinlich auch schon gehört oder auch da gibt's ja auch Statistiken zu, dass vor allen Dingen eben Führungskräfte mehr Einfluss auf die mentale Gesundheit haben als der Partner oder die Partnerin, mit der man zusammenlebt. Und da spielt natürlich gerade auch das Sprachliche mit Sicherheit eine große Rolle. Jetzt erleben, ne, ich selber bin in einer männerdominierten Branche quasi, ich will nicht sagen aufgewachsen, wäre das falsche Wort, aber ins Berufsleben gestartet und da waren, und das erleben wir teilweise immer noch, so diese typische Kultur der Leistungsorientierung und Wertschätzung ist so nice to have lange. Jetzt, wir hatten einen gewissen Wandel vielleicht in der letzten Zeit. Ja, es rudert teilweise wieder zurück. Und welche ungesunden Sprachmuster erlebst du, die sich wirklich vielleicht auch sehr lange schon halten?
Also wenn wir uns überlegen, dass zum Beispiel die häufigste Form von Metaphern, Kriegsmetaphern sind, die genutzt werden, gerade im Business-Kontext, ne? Oder also Druck- und Angstrhetorik ist so ganz klassisch, so wir müssen das jetzt durchziehen, sonst war das alles umsonst, wenn wir das nicht hinkriegen, dann ist das und das, also es ist viel mit Drohung, viel mit Druck zum Beispiel, aber auch so eine manipulierende Sprache erleben wir ganz häufig, sowas wie, naja, ich denke ja jetzt nicht, dass das ein Problem für sie sein wird, das wird ja jetzt wohl irgendwie möglich sein, ne? Oder das Team verlässt sich jetzt auf sie und sie wollen doch das Team jetzt nicht im Stich lassen, also auch sowas und ganz viele Unachtsamkeiten wie Entwertung von Leistung durch sowas, naja, also das war ja jetzt auch, ne? Das kann man ja wohl noch erwarten, ne? Also das ist auch immer noch die Kultur, als würde man mit Wertschätzung irgendetwas kaputt machen oder wie ein Kind, was man jetzt zu sehr verwöhnt mit irgendetwas und es verzieht in Häkchen. Und so sind, glaube ich, noch viele Führungskräfte unterwegs. Das könnte ja schädlich sein, diese Wertschätzung, wenn man das zu viel gibt, ne? Und da merke ich einfach ganz sehr so Entwertung von Leistung oder auch so unklare Kommunikation, schon fast passiv-aggressive Kommunikation, ne, dass gar nicht so richtig transparent gesprochen wird oder auch so Informationsdefizite sind auch ganz klassisch. Ja, ich würde sie dann gerne am Freitag um 8 Uhr in meinem Büro sprechen. Auch das ist ganz, also Studien zeigen, wie gesundheitsschädlich das ist, weil natürlich 1000 Tabs im Kopf aufgehen. Oh Gott, was ist passiert? Worum geht's? Und wie stressig das wirklich für den Körper ist. Und das sind nur ein paar Beispiele. Und ich glaube, viele können das aus den Erfahrungen auch noch ergänzen. Würde mich auch interessieren. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Was habt ihr schon erlebt an ungesunder Kommunikation?
Ich habe das gerade heute Morgen bei LinkedIn, hatte das jemand bei mir kommentiert, auch dass so gerade jetzt so in diesem, ne, wirtschaftliche Unsicherheit und dann werden ja die Budgets wieder irgendwo gestrichen, weil etwas gerade nicht kriegsentscheidend ist. Ja, also
ja,
dieses
so.
Wort ist auch so ein, und ich muss mich da ehrlich, ich habe das eine ganze Zeit auch verwendet, das ist jetzt ja nicht kriegsentscheidend. So, und sich selber da auch immer wieder zu sensibilisieren, wo nutze ich das eigentlich, ja, und wo rutsche ich da rein und oder wo mache ich es unbewusst und lebst natürlich dann auch in der Kultur irgendwo ein Stück weit vor, ist, glaube ich, so der erste Schritt, um das Bewusstsein dafür zu schaffen und darin auch zu wachsen. So, das, ich finde das sehr, 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 sehr erhellend, manchmal zu merken, wo man selber auch so seine Konditionierung dann einfach hat, ne?
Ja, die Leute an der Front und so weiter, ja, ne? Also was wir damit auch vermitteln, ne? Oder auch so Konkurrenzförderung durch Kommunikation, ne? Also für die andere Kollegin ist das jetzt nicht so das Problem. Alleine solche Sätze so fallen zu lassen, es ist ja ganz oft diese Nebenbei- Intervention. Gar nicht so oft dieses direkte Gespräch, weil dafür nehmen sich leider Gottes immer noch nicht so viele Leute Zeit. Es wird so nebenbei fallen gelassen und die Person wird damit jetzt so allein gelassen nach dem Motto, nur sieh zu, was du draus machst, ne?
Oh ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, so dieses ja, also bei der ist das kein Problem.
Die hat sogar 3 Kinder und sie haben ja nur 2, habe ich
ja
gesagt.
Und warum stellen sie sich da so an? Genau. Okay, wir können da jetzt wahrscheinlich gutes Theater jetzt gerade hier weiterführen. Jetzt ist so das Spiel, machen wir auch verbale Mikroverletzungen? Kann man das so sagen oder ist das, kannst du es vielleicht mal ein bisschen beschreiben?
Ja, voll, weil wir dürfen uns auch bewusst machen, Kommunikation findet ganz oft sehr unbewusst statt. Viele Menschen gehen sehr unbewusst mit ihren Worten um und meinen es auch oft nicht böse. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, es geht jetzt hier nicht darum, auch jetzt in unserem Gespräch, dass wir Menschen verurteilen wollen, um Gottes Willen. Es ist bloß wichtig, dass wir aufklären, dass wir achtsamer mit unserer Sprache sind. Und so Mikroverletzungen können zum Beispiel auch sein, dass die TeilzeitmitarbeiterInnen verabschiedet werden, sagen, ach Mensch, dir einen schönen Feierabend, oh, du hast es gut, du hast ja jetzt frei. Und das ist auch oft so eine Geringschätzung von Menschen, die in Teilzeit arbeiten, weil das kann sein aufgrund von Care-Arbeit, die danach geleistet wird, das kann sein pflegende Angehörige, Kinderbetreuung, ein Ehrenamt und so weiter. Es kann ganz, ganz viele Gründe geben, warum Menschen Teilzeit arbeiten. Und das ist oft so eine Geringschätzung. Ah, du hast ja jetzt gut, du hast jetzt frei. Oder wenn es mal jeder so gut hätte, ach, du hast ja nur einen kurzen Tag. Und das sind so Kleinigkeiten. Das ist oft von den KollegInnen gar nicht böse gemeint. Auf gar keinen Fall. Bloß das, was vermitteln wir damit anderen Teammitgliedern, wenn wir sie so in den Feierabend in Häkchen entlassen? Und das sind so diese Kleinigkeiten, mit denen machen wir schon einen Unterschied. Wie gehen wir zum Beispiel mit Teilzeitkräften um oder auch Herabsetzung von Ideen, sowas wie, naja, für die Idee haben wir jetzt wirklich keine Zeit oder das ist ja jetzt wirklich, also es gar nicht mal kurz drauf eingegangen wird und sich bedankt wird, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat oder bereit ist, sich zu engagieren, dass auf sowas zum Beispiel auch nicht eingegangen sind. Und das sind diese vielen Kleinigkeiten, die sich läppern und dann bringt ein Tropfen manchmal das Fass zum Überlaufen und dann wird schnell so deklariert, meine Güte, die ist aber auch empfindlich. So, ne? Also dabei sind so viele Sachen.
Dabei ist eine Kette an Aneinanderreihung, wo es schon viel passiert ist. Also gerade zum Thema Teilzeit wollte ich noch mal eine Sache sagen, weil, und das ist auch immer dieses, auch wenn es nicht bös gemeint ist, aber du kannst dich ja rein theoretisch auch für Teilzeit entscheiden, ja. Also jeder kann ja so, ne, wenn ich dem anderen jetzt denke, ach, du hast aber gut, ich habe mich ja entschieden, in Vollzeit zu gehen. Es ist meine Entscheidung. Ich habe den Vertrag unterschrieben. Ja, also in dem Moment, lass doch andere so leben, wie sie es. Und selbst wenn sie keine Care-Arbeit haben, sondern sagen, ich möchte ein bestimmtes Hobby verfolgen oder keine Ahnung was, ja, lass sie, ja. Und ich glaube, da dürfen wir auch noch wohlwollender einander gegenüber werden und lernen, was wohlwollende Sprache dann in dem Kontext auch ist. Ja,
ja, total. Und auch die jüngeren Generationen, die vielleicht sagen, ach, ne, ich möchte nicht Vollzeit arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, ist leicht zu bewerten. Genauso wie du es gerade gesagt hast, die sind ja gar nicht belastbar mehr. Ne? Also die können ja auch gar nichts mehr ab, die wissen ja gar nicht mehr, wie man richtig arbeitet und so. Und wie gesagt, oftmals gar nicht böse gemeint, aber absolute Geringschätzung von anderen Menschen. Ne?
So. Ja. Ja, so verrückt. Und auch das Wort, ne, ist ja gar nicht böse gemeint. Ja, so, nee. So kommt ja manchmal auch noch schlimm. So als Kommentar dann. Ja, ja.
Das ist, also es ist gar keine Entschuldigung, ist nicht böse gemeint, aber das hat nichts mit einer aufrichtigen Entschuldigung zu tun. Und das müssen wir, genau solche Floskeln, ne, da rennt's ja bei mir offene Türen ein. Ja. Leute. Und das meine ich, wir haben noch echt viel zu tun.
Ja. Ja, und gerade wenn wir uns so ein bisschen die Dynamiken anschauen, dann merkt man ja doch schon, dass auch gerade so im Bereich von Leadership, ja, und auch Führungspositionen, natürlich auch durch den Anteil, wir haben im Moment, glaube ich, sind es 24% Frauen in Führungspositionen. Damit haben wir natürlich auch an vielen Stellen einfach eine stärker männlich geprägte Sprache. Du hast gerade schon angesprochen, so mit Gewaltbegriffen, die gar nicht mehr so auffallen, ja, die gar nicht mehr im Bewussten auffallen, aber die einfach da sind und natürlich irgendwas auch in uns auslösen, unbewusst. Warum hält sich das so? Liegt es an den Anteilen oder liegt es daran, dass wir darauf keinen Fokus legen in der Sprache?
Beides. Also ich glaube, Frauen sind immer noch nicht so repräsentiert in Führungspersonen, dass wir das so selbstverständlich halten. Das ist ja teilweise so, man sieht es manchmal auch im Politischen, wenn eine Politikerin in so einer Talkrunde dabei ist, dass es schon auch immer noch mal betont wird. Und wir haben dann noch die Frau von so. Und ganz oft ist es auch Unachtsamkeit. Den Menschen ist es nicht bewusst, wie wir bestimmte Sachen erwähnen, wie beispielsweise, es ist ja nie der Herr vom Marketing, es ist immer die Dame vom Marketing, die Dame vom Empfang, die Empfangsdame und so weiter. Oder jetzt die Mutter der Nation, Frau Merkel. Ich habe das von Herrn Scholz oder Herrn Schröder oder sowas noch nie, Vater der Nation. Oder es ist ja auch oft so die Mutti so aus dem Team, das ist die Mutti aus dem Team. Ich habe jetzt noch nie gehört aus einem Team, das ist der Vati. Ne, der Vati. Also, und das sind so Sachen, damit prägen wir es auch, weißt du?
Ja, voll. Ja, jetzt wurde sie ja gerade Oma genannt, die gute Frau Merkel.
Ja, oder jetzt sogar Oma.
Ja, die Oma, die, ja. Oder weil sie irgendwo war, so ein Bild wie Oma gegen rechts und da wurde sie dann auch mit abgebildet. Ja,
ja, ja, das meine ich. Und das sind ja auch Frauen in Führungspositionen und das wird so abgelichtet und ja, oh, ich kriege schon wieder Puls.
Beruhige dich. Ja, wir wollen hier keine, wir wollen ja Medizin, was Gutes und so weiter.
Genau, genau.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und merkst du es auch so beim, jetzt hast du vorhin schon gesagt, so ein bisschen auch diese Begriffe an der Front, ne, so was so eher Kriegsbegriffe sind, merkst du es vielleicht auch so im, was sind so typische Begriffe, die vielleicht auch eher einen männlichen Touch haben?
Ja.
Vielleicht auch eine gewisse Assoziation, aber jetzt vielleicht nicht so ganz eindeutig sind.
Also so versteckt zeigt sich es manchmal, in, dass wir Männern eher sowas wie der Visionär, der Stratege, so und das, der ist so entscheidungsstark und der ist durchsetzungsfähig und so weiter. Und mit Frauen wird häufig assoziiert, sowas wie empathisch, die ist fleißig, ne, die hat ein großes Herz und die ist kommunikativ. Also bei Männern werden ganz oft so, ich sag mal, die Hard Skills in den Vordergrund gesteckt und bei Frauen sind es eher so die Soft Skills, so dieses, das meine ich mit bemuttern. Ne, ich habe jetzt noch nie gehört, dass jemand bevatert oder so. Dieses Wort gibt's ja meiner Meinung gar nicht. Also ich weiß es nicht. Aber es klingt ja schon befremdlich, wenn man sagt, jemand, man wird bevatert vom Chef oder.
Ja, für die Gleichberechtigung führen wir das jetzt mal ein.
Super, alles klar, ich bin dafür.
Wir haben es jetzt ab sofort in Duden damit oder so. Ja, ja, wichtig. Ja, ist mir auch noch, das ist mir tatsächlich auch noch nie aufgefallen. Bemuttern, bevatern, ja. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja,
ja, und das meine ich mit, das ist ja völlig normal. So, das ist ja, wenn wir das jetzt wirklich in unseren Wortschatz etablieren und jetzt sagen, ah, ich werde ja total bevatert. Also das müsste man ja wirklich mal per Feldstudie herausfinden. Was hat das für eine Wirkung? Ich glaube, bei ganz vielen ist man, hä, was hast du gerade gesagt?
So. Ich habe dich nicht verstanden,
und,
ja.
Ja, genau. Und das sind so dieses Rationale. Und das wird oft Männern zugeordnet. Und bei Frauen ist es so das Empathische, das Kreative und so weiter. Und das hat dann oft weniger Wert. Weil wir brauchen ja Führungspositionen, Strategen und so weiter. Und es schließt ja oft auch schon fast aus, dass Frauen strategisch denken können. Dass Frauen auch Visionen haben können. Dass Frauen sich auch durchaus durchsetzen können oder Entscheidungen treffen können. Ich meine, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, aber es wäre ja mal interessant zu gucken, wie viele Entscheidungen müssen Frauen am Tag treffen und wie viele Männer. Also auch da mal hingucken.
Guter Punkt, ja. Ja, da kenne ich tatsächlich nur die allgemeinen, ich glaube, ich müsste noch mal gucken, aber sind es nicht sogar 10.000 Entscheidungen am Tag? So Kleinigkeiten, ja?
Wenn man bei Kleinigkeiten genau.
Ja, ja, ja. Und das ist ja auch spannend, weil du es gerade sagst, so dieses Strategische, dass ihnen das oft gar nicht so unterstellt wird. Und gleichermaßen gibt es da tatsächlich Studien, dass Frauen einen ganz anderen Weitblick haben. Und da steckt ja unheimlich viel Strategie drin, strategisches Denken, weiterzudenken, über das Risiko anders zu analysieren, aus verschiedenen Perspektiven, nicht nur impulsiv zu reagieren, sondern genau zu gucken und genau eine Rationalität auch in manchen Sachen reinzubringen. Und es wird ja oft eben durch genau dieses Framing, indem ich es alles so ein bisschen in die weichen Worte packe, echt übersehen, weshalb wir ja oft genau diese Labels drauf haben, die es dann wiederum, die darum führen, dass eben der Wert von Frauen manchmal in Führungspositionen dann auch nicht ausreichend gesehen wird. Ja.
Ja, voll, weil so, wenn man analytische Fähigkeiten sich anguckt, wem wird es eher zugeordnet? Und ich glaube, es sind ganz oft Männern. Es war ja teilweise auch in den Schulzeiten manchmal noch so, dass sagen, Frauen können, ne, oder die Mädchen, die sind gut in Deutsch, ne, die können gut schreiben und die Jungs, die sind richtig gut in Mathe. So, und das ist ja manche, oder Naturwissenschaften oder sowas. Das ist ja, und das entwickelt sich ja weiter. Ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn du dir auch die Abschlüsse anschaust, hat sich das ja auch tatsächlich verändert. Ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber gesprochen habe vor kurzem, aber gerade zum Beispiel im Bereich Bauingenieurwesen gibt es inzwischen mehr Frauen, die den Studiengang abschließen. Und das ist ja jetzt eigentlich, würde man denken, kein rein typischer Frauenberuf, aber die haben da eine ganze Menge aufgeholt, in den Führungspositionen natürlich überhaupt noch nicht zu sehen. Aber da sind diese typischen Klischees, die stimmen hinten und vorne einfach nicht mehr. Und da müssen wir auf jeden Fall gerade mit der Wortmedizin auch aufräumen und vor allen Dingen nach vorne schauen. Hast du das Gefühl, dass die Kraft der Wortmedizin, ich glaube mal, wenn du irgendwo vor Ort warst, wird sie wahrscheinlich schon erkannt, aber so im Erstkontakt, wie merkst du da, also ist das vielen klar oder unterschätzen das viele?
Es unterschätzen wahnsinnig viele. Also vielen ist es gar nicht bewusst, was ich auch vorhin sagte, mit die meisten Menschen meinen es auch wirklich nicht böse. Es hat ja auch viel mit Erziehung zu tun, wie wir groß geworden sind, weil Kommunikation prägt uns und gleichzeitig prägen wir mit unserer Kommunikation die Wirklichkeit, ne? Und ganz vielen ist es überhaupt nicht bewusst und da braucht es einfach wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit und es bedeutet ja auch, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetze, ne? Also Kommunikation ist Ausdruck auch unserer Persönlichkeit und dafür braucht es auch ein Stück weit die Bereitschaft, mal zu gucken, was steckt denn dahinter, ne? Damit transportieren wir ja auch etwas und meiner Erfahrung nach ist den wenigsten das bewusst und ganz oft habe ich auch, wenn die Leute sich dafür öffnen, das Feedback, dass sie sagen, ah, das war mir gar nicht bewusst oder das wusste ich gar nicht, ne? Oder dass so Aha-Momente auch kommen.
Ja, nach innen und nach außen, ne? Jetzt lass uns mal also ich würde gerne mal so ein Fallbeispiel. Also angenommen, eine Führungskraft, die muss einem Teammitglied ein kritisches Feedback geben, ja. Und nimmt sich da schon alle mit ihr Know-how, was sie gerade in dem Moment zur Verfügung hat, legt sie sich zurecht. Gibt es trotzdem bestimmte Wörter und Formulierungen, die viele unbewusst nutzen, obwohl sie eigentlich lieber zu vermeiden sind?
Ja, schon. Also zum Beispiel, aber können wir schon mal streichen, können wir ersetzen durch und eigentlich, weil wenn wir sagen, viele Führungspersonen möchten so ein Feedbackgespräch mit etwas Nettem starten, ne? Ich sag jetzt erstmal was Nettes, um einen guten Gesprächseinstieg zu haben. Da muss ich sagen, da dürfen wir ein bisschen achtsam mit sein, weil da verliert die Wertschätzung und das Lob irgendwann auch an Wert, weil ich dann irgendwie schon damit rechne, wenn jetzt was Nettes kommt, da gibt's ein Aber. Und damit negiere ich ja das, was ich zuvor gesagt habe. Das ist genauso wie, ja Mama, du weißt ja, dass du die beste Mama der Welt bist. Und viele Eltern denken schon, was braucht das Kind? Ist was passiert? Und das ist ja auch etwas, was dann vielleicht prägt. Also das Aber können wir weglassen. Auch das Lob am Anfang ist oft schwierig, würde ich sagen. Dann lieber eine Klarheit mit reinbringen. Und wir wissen, dass Worte wie müssen zur Ausschüttung von Stresshormonen führt. Das ist auch etwas, das macht nochmal richtig Druck. Oder dass solche Gespräche geführt werden, ohne dass bei der Gesprächseinladung gesagt wird, worum es geht. Da haben wir wieder dieses Informationsdefizit. Das heißt, die Leute kommen gestresst rein. Und wenn Leute gestresst reinkommen, haben wir schneller Widerstand, haben wir schneller eine Rechtfertigung, haben wir oft weniger ein konstruktives Gespräch, weil Menschen das Gefühl haben, ich muss mich jetzt verteidigen. Ne? Und da sind wir wieder, wenn ich mich verteidigen muss, habe ich einen Kampf. Ne? Und wir wollen ja einen Dialog auf Augenhöhe haben. Und ich denke, was oft unterschätzt wird, ist echt einen Dialog zu führen. Manchmal wird Feedback dann einfach so gegeben und dann ist das Gespräch zu Ende. Und tatsächlich mal auch die Perspektive der anderen Person sich anzuhören. Dann haben wir auch gleich noch einen Lerneffekt. Hey, wenn die Situation so exakt noch einmal auftreten würde, wie würdest du dann damit umgehen? Und vielen Menschen ist wirklich bewusst, ist nicht so gut gelaufen. Und würde das jetzt noch mal passieren, würde ich es ein bisschen anders machen. Ich habe was draus gelernt. Bevor ich mich hinstelle und dir, Christine, jetzt erstmal ein Feedback gebe und sage, wie du es nächstes Mal besser machen kannst, hat es einen viel größeren Effekt, dass ich mich mit dir über die Situation austausche und mal höre, was hast denn du für dich mitgenommen aus der Situation? Und es ist häufiger, als man denkt, dass den Menschen das vollkommen klar ist, dass sie merken, das würde ich jetzt anders machen mit der Erfahrung von heute. Super gut. Ja. Und plötzlich haben wir gar nicht mehr so, ich sag mal, die Hierarchie im Gespräch, sondern Dialog auf Augenhöhe, indem wir uns über Perspektiven und Lösungen austauschen und nicht, ich erzähle dir jetzt mal, wie es besser geht.
Ich habe bei dir den Begriff in deinem Buch gelesen, aber ich habe mich da ehrlicherweise noch nicht ganz mit befasst. Deswegen dachte ich, frag's gleich mal. Und zwar Non-Pology habe ich nur als Begriff gesehen, weil du gerade auch gesagt hast, vielleicht muss ich mich auch irgendwie entschuldigen oder so. Was steckt dahinter? Also ist es etwas, dass wir vielleicht auch manchmal Entschuldigungen meiden? Oder was steckt dahinter? Den Begriff kannte ich noch nicht.
Non-Apologies sind so sogenannte Nicht-Entschuldigungen. Das sind so Sachen wie, ja, Christine, tut mir leid, dass du das jetzt so wahrgenommen hast. Also ich gehe gar nicht in meine Verantwortung und entschuldige mich aufrichtig, sondern lass das eigentlich bei dir, dass du zu empfindlich bist. Ja, tut mir leid, ich wusste ja nicht, dass du da jetzt so drauf anspringst. Oder ja, tut mir leid, dass du das jetzt so wahrgenommen hast. Also damit gebe ich dir eigentlich das Gefühl, naja, es ist ja eigentlich deine Schuld und es sind keine wahrhaftigen Entschuldigungen. Und das ist auch etwas, was ganz oft ja, genutzt wird. Sowas wie, ja, tut mir leid, aber das hätten sie echt mal vorher sagen können. So ein, also es so ja, hat ja gar nichts mit so einer Entschuldigung. Sorry, ne? Ja, genau.
Ja, ja, weil ich packe zwar ein tut mir leid und ein sorry rein, aber ich setze ja letztendlich den anderen in die Verantwortung und lass es schieb's vor mir weg, ne? Ah.
Genau, es ist gar keine wahrhaftige Entschuldigung. Also im Buch schreibe ich auch, dass laut Studien dass längere Entscheidungen wahrhaftiger wahrgenommen werden. Also dass ich das Gefühl habe, wenn du dich ausführlich entschuldigst und nicht mit einem ja, sorry, das ist keine wahrhaftige Entschuldigung. Und dann glaube ich dir auch nicht, dass es dir aufrichtig leid tut. Ne? Und Studien zeigen, wenn bestimmte Parameter einer Entschuldigung erfüllt sind, dann haben wir auch das Gefühl, jemand meint es wirklich ehrlich und der Person tut es aufrichtig leid. Und das zeigt sich, je ausführlicher eine Entschuldigung ist, desto eher haben wir den Eindruck, jemand meint es ernst mit uns.
Spannend, sehr spannend. Und wenn wir jetzt mal so eine Situation nehmen, im Meeting, eine Führungskraft, eine weibliche Führungskraft, vielleicht stellen wir uns vor, einfach so ein Management-Meeting, verschiedene Führungskräfte, ja, und eine weibliche Führungskraft präsentiert gerade was und dann kommt dieses typische, ja, also da habe ich nochmal was kurz zu sagen, bla 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 bla, sie wird quasi unterbrochen oder das kann Männern auch passieren, aber Frauen passiert es meist häufiger. Ja. Welche Worte sollte ich idealerweise meiden, wenn ich reagiere? Gibt da was, wo du sagst, das achte da oder passt da auf?
Also ich denke, was wichtig ist, dass wir so ganz Emotionales vermeiden. Also und du unterbrichst mich immer, also dass wir in den Vorwurf gehen oder ich bin ja noch gar nicht fertig, sondern dass wir ganz souverän, das nebenbei so einen Augenblick. Ich führe den Satz noch kurz zu Ende und dann bin ich schon ganz neugierig, was du erzählst. Oder und dann, also dass wir ganz klar machen, stopp, ich führe den Satz hier kurz zu Ende. Also dass wir gar nicht groß was aufmachen, sondern ganz souverän. Und das ist auch mein Tipp, den ich an Führungskräfte super gern weitergebe oder generell an Menschen, dass du dir immer mal ein paar Sätze so zurechtlegst, die du auch in Stresssituationen gut abfeuern kannst, ne? Dass du so gut was sagen kannst wie, ich werde den Satz jetzt hier kurz zu Ende führen und nicht, Entschuldigung, kann ich bitte das jetzt nochmal ausführen? Also, dass denn Frauen entschuldigen sich meistens dafür, dass sie unterbrochen werden. Das ist ganz interessant, das ist völlig verrückt, meiner Meinung nach. Entschuldigung, ich war noch gar nicht fertig. Darf ich das bitte, ich würde das gerne noch ausführen. So, und es ist nicht in Ordnung, das ist respektlos, unterbrochen zu werden. Und da wirklich sich auch zu trauen, zu sagen, einen Augenblick oder stopp, ich führe den Satz kurz zu Ende. So, ne, also da auch in der tiefen Tonlage bleiben. Und man kann sonst auch noch sowas ergänzen wie, und dann freue ich mich, andere Ideen noch zu hören. Und ich bringe jetzt meinen Gedanken kurz zu Ende, also das ganz kurz und knapp, aber bitte sich nicht zu entschuldigen dafür, dass man unterbrochen wurde oder auch darum zu bitten, dass man jetzt aussprechen darf. Das finde ich persönlich, dürfen wir fallen lassen. Was denkst du? Was sind deine Erfahrungen?
Sehe ich genauso, vor allen Dingen, wenn, also dieses, mir kommen nochmal in diesem Kontext diese, unser Gehirn hört ja mit. Ja, in dem Moment, wo ich mich für etwas entschuldige, obwohl ich gerade einen Redepart hatte und ich mich dafür entschuldige, dass ich gerne noch weiterreden möchte, mache ich mich ja selber klein. Ja, und das ist ja auch ein gewisser innerer Dialog, den ich dann nach innen spiegel. Und deswegen ist das Thema Entschuldigung wirklich ein ganz sensibles, also ein sehr bewusstes Thema darf es für uns, für viele Frauen werden, um sich selber auch einen Gefallen zu tun und sich selber auch bewusster wahrzunehmen und auch nach innen die Wirkung sich genauer anzuschauen.
Ja, total. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Habe ich im Wort Medizin auch nochmal geschrieben, wie oft wir uns entschuldigen. Gerade Frauen, muss man tatsächlich sagen, ne? Das ist so unglaublich und dadurch verliert auch diese Entschuldigung an Wert, ne? Und das ist auch, das ist eine schöne Übung, das für sich wirklich mal ein bisschen zu beobachten im Alltag, wie oft man sich entschuldigt und wofür. Also das, und genau was du sagst, was vermitteln wir uns selbst damit.
Ja,
ganz paradox. Wahnsinn.
Es ist eine Floskel, aber eine Floskel heißt ja nicht, dass sie uns gut tut, ja, weil wir sie irgendwann mal so konditioniert haben. Da gibt es ja noch genug andere Beispiele, aber das ist so auch eins, wo ich auch selber noch nicht ganz final die Reise beendet habe, sondern ich erlebe mich da auch.
Wir sind dran.
Wir sind dran und manchmal darf man sie auch taktisch einsetzen. Das merke ich zum Beispiel gerade, wenn ich etwas will, zum Beispiel einen Termin für einen Reisepass oder keine Ahnung was und ich muss jemanden überzeugen, dann kann das taktisch gut sein, auch mit solchen Formen zu arbeiten, aber nicht im Alltäglichen, wo es darum geht, auch eine gewisse Position einzunehmen.
Ja, und der Unterschied ist ja hier auch, dass es ein bewusstes Einsetzen ist. Du hast dich ja dann auch in dem Moment dafür entschieden, dich zu entschuldigen und es einzusetzen. Ja. Und es gibt so viele Worte, die Frauen verwenden, mit denen sie sich klein machen, wie zum Beispiel das Wort nur. Frauen dürfen das Wort nur streichen. Ah, ich arbeite nur Teilzeit. Stopp, aufhören. Ne, weil wenn wir es streichen, es ist ja ein Riesenunterschied, was ich mir und anderen vermittle, wenn ich sage, ich arbeite nur Teilzeit oder ob ich sage, ich arbeite Teilzeit. Ich habe nur die und die Verantwortungsbereiche oder ob ich sage, ich habe die Verantwortungsbereiche. Genauso wie eigentlich. Eigentlich kann ich das ganz gut. Ich kann das ganz gut. Ich habe das Projekt eigentlich ganz gut geführt. Ich habe das Projekt ganz gut geführt. Also diese Worte weglassen, das wirklich mal bewusst zu machen. Und es ist wirklich ein weibliches Phänomen.
Ja, Sozialisierung und Teufelskreis. Ja. Teufelskreis, da müssen wir jetzt mal raus. So,
so Leute, ja, wisst ihr Bescheid.
Genau, da müssen wir jetzt mal raus. Und gibt es da eine Art Notfallkit? Also wenn ich merke, ups, da war es schon wieder oder ups, da sind so Floskeln, kann ich da, gibt es sowas, wo, wie, ich meine, manchmal gibt es so Lerntechniken oder gibt es da irgendwas, was ich machen kann, so einen Notfallmedizinkoffer? Wortmedizinkoffer?
Ja, so eine Hausapotheke, ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es kommt sehr auf die Situation an. Was ich wirklich allen Menschen ans Herz lege, ist eine gute Exit-Strategie zu haben, die dir hilft, aus sämtlichen Situationen rauszukommen. Weil wenn wir das Gefühl haben, wir kommen nicht aus Situationen raus, wir reden uns um Kopf und Kragen. Und um ehrlich zu sein, ist es nie gut. Dann sitzen wir abends auf dem Sofa, ärgern uns über uns. Na toll, jetzt fällt mir sowas Gutes ein oder jetzt hast du dich wieder so gerechtfertigt. Dann sind wir sauer auf uns und auf die andere Person. Das ist nie gut. Ne? Das tut nichts für unsere Selbstbeziehung, wenn wir uns selbst nicht helfen können. Wenn wir in diesen Momenten stehen und dann so sauer auf uns sind. Na toll, jetzt lasse ich mich hier wieder unter den Tisch reden. Und eine gute Exit-Strategie wäre zum Beispiel zu sagen, ich mache mir gerne darüber Gedanken und gebe dir morgen Feedback. So, raus aus der Situation. Oder ich werde das für mich reflektieren. Raus aus der Situation. Also ein, zwei Sätze, die du dir zurechtlegst und die du in vielen Situationen nutzen kannst, dass du sofort rauskommst auch, dass du, gerade wenn du zum Beispiel dazu neigst, dich zu rechtfertigen. Ne, das ist auch, das machen viele Frauen, die reden sich um Kopf und Kragen. Die kommen vom Hundertsten ins Tausendste und dann neigen sie zum Beispiel auch schnell, Ja zu sagen, obwohl sie eigentlich Nein meinen, weil sie sich unter Druck gesetzt gefühlt oder das Gefühl haben, ich muss ihnen das jetzt recht machen. Und da ist zum Beispiel vielen Dank, dass sie da an mich gedacht haben. Ich mache mir Gedanken darüber, ich gebe ihnen morgen Feedback. Punkt. Raus. Und dann geh bitte auch. Nicht stehen bleiben.
Nicht rechtfertigen, warum du jetzt gehst, ja.
Ja, genau. Ja. Also das zum Beispiel, Exit-Strategien sind super hilfreich, weil ich dann auch weiß, egal was jetzt im Gespräch kommt, ich habe eine Strategie, die mir hilft, um da rauszukommen, gerade wenn ich super gestresst bin oder merke, ich neige dann dazu, mich zu rechtfertigen oder wieder Ja und Arm zu sagen oder gar die Schuld für irgendwas auf mich zu nehmen. Das ist alles, was so oft mal vorkommt. Das kann gut helfen. Ansonsten sage ich, Vorbereitung ist alles. Und es ist auch überhaupt kein Problem, Notizen mit in Gespräche zu nehmen. Das hat ja eine Wirkung. Wir denken oft, wenn wir Notizen mit reinnehmen, oh, dann denkt der irgendwie, ich bin jetzt wahnsinnig nervös oder die andere Person oder ich habe das hier irgendwie nicht im Griff. Und wir vernachlässigen irgendwie ein bisschen den Aspekt, wie wirkt denn das auf uns, wenn jemand kommt mit seinem iPad oder mit einem Zettel oder wie auch immer und vorbereitet ist. Das hat ja eine Wirkung auch, das nimmt jemand ernst vielleicht auch oder oha, ne, da hat jemand sich wirklich vorbereitet. Das ist, ich empfinde das eher als etwas Positives und auch das dürfen wir viel mehr kultivieren, uns gut vorzubereiten und wenn es mir Sicherheit gibt, mir meine Notizen mitzunehmen oder sich auch Notizen zu machen im Gespräch. Ne, warum soll denn nur die, zum Beispiel eine Führungsperson, sich Notizen machen im Gespräch? Das dürfen Mitarbeitende genauso tun.
Ne? Voll. Ja, ich sag, das ist auch so ein Tipp, den ich sehr oft gebe tatsächlich mit denen. Und das durfte ich auch lernen, weil ich oft dieses hatte, ich muss das ja perfekt können.
Ja.
Ich muss ja perfekt vorbereitet sein. Ja. Und was dann aber passiert oder was ich auch oft erlebt habe und was ich auch immer wieder bei anderen erlebe, dass wir zu verkopft sind und dann dass das eigentlich darum, worum es eigentlich geht, gar nicht richtig fokussiert wird. Wir sind dann nicht mehr ganz da, weil wir die ganze Zeit denken, was wollte ich dann an was wollte ich noch denken, was wollte ich noch sagen, was wollte ich noch mit reingeben. Mhm. Und das nimmt uns ja total viel Präsenz weg vom Eigentlichen. Ja. Und deswegen sind so Notizen, irgendwelche Hilfen, die uns unterstützen, präsent zu sein. Warum denn nicht? Es kommt auch irgendwo aus der Schulzeit, glaube ich, wo man alles auswendig lernen musste, irgendwelche Gedichte und wo man die Hilfestellung und so weiter. Aber ich meine, da sind wir ja lange raus, das können wir auch mal hinter uns lassen. Ja,
ja und wie wir uns dann auch damit fühlen. Ne? Also ich finde, das ist, ich sage auch ganz oft, das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Ich habe mir Notizen gemacht, weil mir deine Zeit wichtig ist. Ich wertschätze, dass du dir Zeit nimmst und ich hier auch was zu sagen habe. Mhm. Ne? Und mir ist das wichtig und ich finde das sehr, sehr positiv. Und deshalb ist das auch ein Tipp, den ich gerne gebe und sonst ja, Masterplan ist immer, sich mal zu beobachten im Alltag. Was sind so schwierige und unangenehme Gesprächssituationen? Was fällt mir schwer? Wo fühle ich mich nicht ganz so wohl? Um da mal reinzugucken. Na, was ist da los? Ne?
Ja. Ja, das ist auch ein perfekter Übergang. Denn so gerade wenn ich, ne, ich kann mir natürlich so Strategien zurechtlegen. Und die helfen mir dann auch. Und ich wachse sicherlich auch in den Situationen und merke, ah, das funktioniert. Gleichermaßen ist es auch der Innenblick. Warum brauche ich denn eigentlich Strategien? Ja, zum einen, vielleicht fehlt mir irgendwie das Know-how, eine Technik. Manchmal aber auch, weil ich vielleicht noch nicht ganz von mir selbst überzeugt bin. Ja, weil ich vielleicht das Gefühl habe, ach, ich könnte besser sein. Ja, diese Platte, die oft oben angeht, die ja auch sehr hartnäckig ist und völlig fern oft von der Realität. Wie kann ich denn so die Wortmedizin auch für den inneren Dialog nutzen? Was kann ich da, gibt's da bestimmte Techniken oder einfach bestimmte Prinzipien, um so diesen inneren Dialog auch positiver zu gestalten?
Ganz wichtiges Thema, was du ansprichst, weil unsere inneren Dialoge hängen maßgeblich auch endokrinologisch, also mit unserer Hormonausschüttung zusammen. Das können wir zum einen auf unseren Zyklus übertragen, so zyklusorientierte Kommunikation. Gibt es auch ein Kapitel in meinem Buch, dass wir auch uns bewusst machen, in bestimmten Zyklusphasen entschuldige ich mich vielleicht häufiger, rechtfertige ich mich häufiger, bin ich nicht ganz so klar in meiner Sprache und nicht ganz so präsent als in anderen Phasen des Zyklus, wo ich mich sicher fühle, wo ich gut verhandeln kann, wo ich mich sicher oder klar kommunizieren kann. Also das ist das Erste, dass wir uns dem bewusst machen und gleichzeitig auch uns selbst mal zuhören, was wir uns still und heimlich jeden Tag zuflüstern. Das sind nicht die Sachen, die wir laut sagen, es sind die Sachen, die wir uns zuflüstern. Mhm. Und immer mal zu gucken, was sage ich da eigentlich zu mir? Und es sind oft auch hier wieder unachtsame Sachen, oh, ich bin so blöd. Lass es. Du hast nicht verdient, dass man so mit dir redet und du selbst erst recht nicht. Und das ist da ganz klar zu sein, da die Achtsamkeit zu haben, die Selbstreflexion, wie spreche ich eigentlich mit mir und was wäre gesünder für mich? Und es müssen nicht immer Affirmationen sein. Für manche ist es stimmig, dann go for it. Und für manche ist der Schritt zu groß zu sagen, wenn ich der festen Überzeugung bin, ich bin nicht gut genug, woher auch immer das kommt, dann zu sagen, ich bin jetzt gut genug. Ja, das ist, also der Sprung ist oft zu groß. Ne? Und dann kann auch so ein kleinschrittiges Vorgehen sein, zu sagen, ich arbeite jetzt Tag und Tag immer ein bisschen mehr daran oder habe immer mehr die Überzeugung, dass ich gut so bin, wie ich bin. Ne? Und jeden Tag glaube ich das ein bisschen mehr. Also auch das kleinschrittig runterzubrechen, weil wir wissen, dass unsere inneren Dialoge sowohl zur Ausschüttung von Stresshormonen beitragen, Adrenalin, Cortisol, Noradrenalin und so weiter, was übrigens auch laut Studie bewiesen unser Immunsystem schwächen kann. Menschen, die wirklich hart mit sich sind, werden häufiger krank. Weil das so, also wir können das auch im Blut nachweisen, wenn wir zum Beispiel das Blut abnehmen, CRP-Wert, also das C-reaktive Protein, der Entzündungswert, so nennen wir ihn umgangssprachlich, der kann erhöht sein, wenn wir immer brutal hart zu uns sind. Deshalb auch das geschwächte Immunsystem zum Beispiel. Und gleichzeitig, wenn wir wertschätzend mit uns umgehen und sagen, hey, ich mach das schon, oder auch wenn es ist, oh, ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht und gleichzeitig habe ich alles gegeben und das zählt. Also es ist ja in Ordnung, wenn du sagst, oh, das war jetzt irgendwie nicht so gut, und gleichzeitig sich klar zu machen, ich habe mein Bestes gegeben, oder wow, es war tough und ich habe es durchgezogen. Also auch diese Gleichzeitigkeit zu erlauben. Und da wissen wir, dass Hormone ausgeschüttet werden, wie zum Beispiel Endorphine, auch Adrenalin. Es kann ja auch positiven Stress machen, ne, wenn wir merken, hey, ne, das habe ich ganz gut gemacht. Hey, ne, guck das nochmal an, ich habe das ganz gut gemacht. Ne? Oder ja, auch andere wie Oxytocin, ne, ist ja so Bindungskuschelhormon umgangssprachlich. Das stärkt die Beziehung zu uns, wenn wir gut zu uns sind. Kann man nachweisen. Selbstvertrauen, wir haben Vertrauen zu uns, ne, durch Oxytocin auch. Und so sind es ganz, ganz viele Hormone, die ausgeschüttet werden, wenn wir gut zu uns sind. Das macht richtig was mit uns. Und dadurch fühlen wir uns stark, da trauen wir uns mehr zu. Und deshalb lohnt es sich, immer mal wieder sich selbst auch klar zu machen, auch am Ende der Woche, am Ende des Tages oder mal mittendrin, auch wenn es ist, ich mach das schon. Ja. Ne? Auch so eine kleine Bestärkung, sich mal selbst auf die, ich mach das schon, oder ich mach das richtig gut. Ist richtig hart heute, ich mach das richtig gut.
Und das ist so paradox, weil mit Kindern machen wir genau das Gleiche, ja?
Genau.
Mit denen, die empowern wir und, ne? Und sich selber da auch, ich meine, wir sind ja idealerweise unser größter Fan, ja? Sollten wir zumindest irgendwie sein, und das zu lernen und sich selber auch Cheerleading zu geben, habe ich viel zu spät mit angefangen, mit Sicherheit. Und gleichermaßen das zu verstehen, wieso das auch das gesamte System, was für Botenstoffe ausgeschüttet werden auf der hormonellen Ebene, das finde ich persönlich auch super spannend, weil dann verstehe ich auch, wie ich mich beeinflussen kann und was es für einen Wert hat, seine Erfolge runterzuschreiben oder auch auszusprechen. Und wenn es nur für sich alleine ist, ja, was da passiert, und dass das auch eben ein Stückchen, immer dieses kleine Stückchen auf der Reise ist, was den Compound-Effekt, also das, was wirklich dann natürlich auch einen Unterschied auf die lange Frist macht. Ja, voll. Ja. Oh, ich liebe das.
Oder kleine Erinnerungen. Ne? Wenn wir zum Beispiel, weiß ich nicht, du hast bei einer Freundin übernachtet und die ist morgens schon, oder du gehst morgens früh aus dem Haus und schreibst eine nette Nachricht und hey, ich wünsche dir einen schönen Tag und so weiter. Mach das mal mit dir. Leg dir mal einen Zettel auf den Schreibtisch, wenn du zum Beispiel Feierabend machst, leg den dahin, machst morgens die Schublade auf und hast dir selbst diese Botschaft geschrieben. Hey, ich wünsche dir einen schönen Tag. So habe ich zum Beispiel mein Jahr gestartet. Für meinen ersten Arbeitstag habe ich mir einen Zettel auf den Schreibtisch gelesen. Ne, du machst das schon, Lisa. Ich wünsche dir einen richtig guten ersten Tag in deinem neuen Arbeitsjahr. Rocket, ne? Also mach es. So, und alleine so oder im Badezimmerspiegel, ne, so mögest du liebevoll auf dich blicken. Ne, wie oft stehen wir vorm Spiegel morgens und sagen, oha.
Oha.
So, also was vermitteln wir uns? Ja. Ne? Und dann den Schrank vielleicht aufzumachen und nochmal zu sehen, ja, möge ich liebevoll mit mir sein. Mhm. Ja, okay, das nehme ich mal für mich mit alleine, was es mit unserem Hirn macht, sowas immer wieder zu lesen. Ne? Und das sind so, es gibt so viele Strategien, und sich dafür zu öffnen. Und ja, es ist okay, wenn das am Anfang vielleicht noch ungewohnt ist, wenn du vorher eine ganz andere Selbstbeziehung mit dir gepflegt hast, ne?
Und das ist so dieses, da erlebe ich sehr oft, dass tatsächlich manche sich so komisch dabei fühlen. So, das kann ich doch nicht machen. Also nee, so dieses Genierte.
Voll.
Und ich frage mich echt immer, warum das so festsitzt. Wo kommt das denn in der Tiefe her? Ja, habe ich jetzt gerade letzte Woche wieder erlebt. So, das mache ich nicht. Und so, also ja, warum nicht? Wo kommt das her? Das ist so tief, und sich diese Beschämtheit schon mal, sich selber ein Lob zu schreiben oder sich selber eine Motivation zu schreiben, wo dieses komische Gefühl daherkommt.
Ja, auch sowas wie zu sagen, also ich bin richtig kommunikationsstark, das kann ich gut. Mhm. So, hat sie nicht gesagt.
Ja.
Und das meine ich so.
Ja.
Und ich stehe dazu und ich meine das so. Und das ist, das wirklich zu trainieren, weil es macht einen Unterschied. Und sich dafür zu öffnen, ich sage immer, wir pflegen unseren inneren Garten. ne, und düngen das, und damit wir selbst von innen heraus aufblühen können. Und die Frage ist ja, was du siehst, weil was du siehst, wirst du ernten. Und ich sag's auf Deutsch, wenn du Scheiße siehst, wirst du Unkraut ernten. Willst du Unkraut in deinem Garten haben? Nein, verdammt. Ne? Sehe Blumen, pflege das. Und natürlich wirst du nicht morgen womöglich es ernten können. Bleib dran. Ne? Düngen, pflegen, gießen, bisschen Sonne, bisschen Wohlbefinden. Und dann wirst du von innen heraus auch aufblühen. Und das versuche ich mir immer zu vergegenwärtigen, diesen inneren Garten. Und auch bei anderen. Ne? Also ich sag ja ganz gern, wer anderen eine Blume sieht, blüht selber auf. Also fang mal an, in deinem Umfeld Schönes zu sehen, und du wirst staunen, was du ernten kannst, ne?
So eine schöne Message auch an, gerade eben zum Thema Führung und Teamkommunikation. Mhm. Jetzt hast du frisch ein Buch rausgebracht. Ich freue mich so sehr, dass ich schon ein Exemplar haben darf. Ja. Und ich bin jetzt auch gerade durch das Gespräch natürlich nochmal wirklich fasziniert, weil Kommunikation hat so unendlich viele Potenziale, und merke gerade wieder, oh, da ist noch was, da geht noch was, da geht noch was. Für wen ist das Buch? Also gerade Wortmedizin, wer sollte sich da angesprochen fühlen? Ich glaube, es fühlen sich schon welche angesprochen.
Also letztendlich richtet sich das an alle Menschen, die an ihrer Kommunikation arbeiten möchten und neugierig sind, was sind überhaupt diese ungesunden Kommunikationsmuster, und gleichzeitig die auch Tools haben möchten, sich davor zu schützen und sich ganz gesund und souverän abgrenzen zu können, um was Gutes für die eigene Gesundheit zu tun. Also Wortmedizin behandelt insgesamt 20 ungesunde Kommunikationsmuster aus unserem Alltag. Die decken wir gemeinsam auf anhand von Geschichten. Jedes Kapitel startet mit einer Beispielgeschichte, damit wir erstmal gemeinsam gucken, was sind das denn für Alltagssituationen? Weil, wie wir gerade gemerkt haben, so diese Kleinigkeit nur eigentlich, oder ach, war doch nicht so gemeint, du weißt doch, wie ich bin, sorry. Ne, das sind ja diese Sachen, die uns vielleicht jetzt noch gar nicht bewusst sind. Dann gucken wir uns das Ganze wissenschaftlich an, was für Fakten gibt's dazu, und dann starten wir rein und gucken, was kannst du dann sagen, ne, was kannst du fragen, wie kommst du aus diesen Situationen raus, wie kannst du sowas auch vielleicht sogar verhindern, oder wenn du merkst, dazu neige ich auch manchmal, dass du da auch Tipps an die Hand bekommst. Also ich arbeite da mit vielen ganz konkreten Sprachmustern, dass du ganz viele Beispielsätze hast, das kann ich sagen, oder dies oder das oder jenes, weil es mir darum geht, dass wir gesünder im Alltag kommunizieren, und deshalb richtet sich das an alle Menschen, die sagen, jipp, das ist ein Thema für mich, ich möchte auch etwas Gutes für meine Gesundheit tun, und auch gerade an die Menschen, die sagen, ja, ich kommuniziere schon häufig im Alltag, ne?
Das sind ja doch einige. Und vor allen Dingen habe ich gesehen, also zum einen ist es echt schön dick, also da ist ordentlich was drin, ja. Und ich habe zumindest gesehen, beim Reinspixen, dass viele Studien, also da ist sehr viel Fundament auch, und das nicht, dass ich dir das nicht zugetraut habe, sondern die habe ich total zugetraut, weil du so aus dieser Expertenbrille da auch raufguckst, und das finde ich immer wieder wichtig, auch wirklich dann was zu haben, was nicht morgen sich wieder ändert, weißt du, so dieses, wo man morgen wieder hü-hott, so das muss ich jetzt sagen, das muss ich jetzt sagen, sondern wirklich auch mit einem guten wissenschaftlichen Fundament jetzt für sich sehr praktische Strategien hat, die mir persönlich in meinem inneren Dialog und damit natürlich auch in meinem äußeren Dialog helfen. Deswegen, ich freue mich schon so, dass ich das lesen kann. Also vielen, 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 vielen Dank auch, dass du diese Message in die Welt bringst, ja, weil gerade das Thema, ich finde, wir müssen mehr in die, wir müssen einfach mehr in die Prävention und das vor allen Dingen in unserem Mikrokosmos, den wir jeden Tag haben, da zu gucken, wie kann ich eigentlich im Kleinen einen Unterschied machen und Menschen, also zu mir selbst, aber auch mit Menschen anders sprechen, um einfach ein anderes Gemeinschaftsgefühl auch entwickeln zu lassen. Gerade so in diesen Zeiten, die wir gerade, sehr dynamischen Zeiten, die wir gerade haben, und wo viel das Wort Spaltung auch immer mehr fällt, ja, was natürlich, was einfach ein dickes Warnsignal an uns alle ist, zu gucken, was kann jeder von uns tun, um diese Dynamiken auch ein Stück weit zu begrenzen in seinem Umfeld. Was ist etwas, was du sagst, ein Aha-Erlebnis, was dir so gezeigt hat, vielleicht gab es so aus deiner eigenen Historie auch ein Aha-Erlebnis, wo du gesagt hast, oh, Wortmedizin macht den Unterschied. Gab es da irgendeinen Moment?
Ja, voll. Also ich meine, ich setze mich ja schon viel damit auseinander, und gleichzeitig fand ich, du hast gerade die Studien angesprochen, mir ist wichtig, auch so dieses Thema rauszuholen aus irgendeiner esoterischen Ecke oder ähnliches, um da wirklich zu sagen, es hat nichts damit zu tun, dass Menschen jetzt wahnsinnig empfindlich und zu sensibel sind und was nicht alles gesagt wird, sondern hey, wenn dich Worte verletzen, können wir eine MRT-Studie machen. Ne? Und wir sehen das im Gehirn. Und das sind so Sachen, also was mich wirklich überrascht hat, ist wirklich nochmal diese krassen Auswirkungen. Ich wusste, dass Kommunikation wahnsinnige Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Wie weitreichend das ist und woher das alles kommt, da dachte ich mir in den Recherchen schon, ach wirklich? Also das waren ganz oft so Sachen, zum Beispiel mit der passiv-aggressiven Kommunikation, wie das durch Streitkultur in der Familie, wie Kinder groß werden, werden zum Beispiel so Probleme immer weggeschwiegen oder Konflikte. Das dann wird eine Zeit lang nicht miteinander gesprochen und morgens alles wieder so, als wäre nichts gewesen, ne? Dass das total passiv-aggressive Kommunikation schürt, ne? Oder auch die häufigste Form von Gewalt gegenüber von Kindern ist die Kommunikation, ne? Da gibt's auch viele Studien. Also es sind so viele Sachen, die mir wirklich gezeigt haben, wie gravierend die Auswirkungen sind und wie schlecht wir aufgeklärt sind. Weil ich glaube, der größte Denkfehler ist, nur weil wir etwas häufig machen, können wir es auch gut. Wir kommunizieren jeden Tag sau viel. Und da ist oft so dieser Trugschluss da, naja, ich mache das ja jeden Tag, also kann ich es ja auch. Ne? Und genau das ist nicht, und gerade weil du es jeden Tag machst, solltest du dich noch mehr damit auseinandersetzen.
Ja, und vor allen Dingen dieser noch, und oft wird es ja dann auch noch gerechnet, ja, hat ja mir auch nicht geschadet, ja.
Ja, genau.
Also ich bin ja auch groß geworden, ja, ging ja irgendwie auch. Also das ist ja noch, kommt ja auch on top, was man auch oft in dann nochmal im beruflichen Kontext hört. Ja, so spannend. Ich habe noch drei letzte Fragen an dich, Lisa.
Juhu, gerne.
So, dein Lieblingsort zum Arbeiten?
Mein Lieblingsort zum Arbeiten ist die Welt. Also ich reise sehr viel und arbeite von unterwegs. Und mein allerliebster Lieblingsort ist in Dänemark am Meer.
Da habe ich deine Story immer gesehen, wenn du da warst. War neidisch, also positiv neidisch. Ja, voll schön, dass du das, ja, weil das ist auch etwas, was wir, glaube ich, auch noch mehr unterstreichen dürfen, gerade in dieser Welt, wo es mal wieder so strikt ins Büro geht. Dass das kann für manche passen, aber für manche ist auch die Kreativität woanders. Also das letzte Buch, was du gelesen hast, jetzt mal wahrscheinlich deins zur Korrektur und nochmal aus Liebe und so weiter. Was gibt's da noch?
Powern und Pausieren habe ich als letztes gelesen. Da geht es um Regenerationsmanagement, was wir im beruflichen Kontext von ProfisportlerInnen lernen können.
Ja, oh.
Kann ich jedem empfehlen. Also war wirklich ein gutes Buch. Da haben Menschen vom Olympiastützpunkt und SportlerInnen und so geschrieben, wie sie Regeneration im Training einbauen und warum das wichtig ist für unseren beruflichen Alltag. Ne? Weil wir powern ganz viel und so, wir haben gar kein vernünftiges Regenerationsmanagement, beziehungsweise viele von uns. Ne? Und wie das aussehen kann, fand ich sehr inspirierend. Kann ich empfehlen.
Ja. Das ist, glaube ich, sowieso ein großer Gap, den wir noch schließen müssen, ja.
Yep.
Eine Sache, die dich sofort entspannt.
Spazieren gehen.
In Dänemark, mit Blick aufs Meer, am Meer.
Wo auch immer. Genau, egal wo. Also ich merke, das tut mir total gut. Ist für mich eine wahnsinnig wichtige Routine, rauszugehen, den Kopf durchzulüften im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin tiefenentspannt.
Boah, ja, das liebe ich auch. Schön. Vielen Dank, Lisa. Das war so schön.
Danke dir. Ja. Ja, ich danke dir, dass du diesem Thema hier Raum gibst und wir damit bestimmt den ein oder anderen erreichen konnten.
Bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist auch ein Thema, was mir wirklich auch persönlich am Herzen liegt. Kommunikation ist, so wie du sagst, ein Thema, was wir so viel tun. Und deswegen brauchen wir einfach noch mehr Bewusstsein. Und dein Buch wird mit Sicherheit, also bei mir und bei vielen anderen, genau das nochmal schaffen. Und deswegen go, go, go. Toll, was du machst mit deiner Message, mit deiner Mission. So, so schön, dass du da warst. Und vielen, vielen Dank auch, dass du zugehört hast, dass du dabei warst. Wir packen alle wichtigen Informationen, wie gehabt, natürlich in die Shownotes. Und tu uns allen Gefallen und bewerte diesen Podcast, denn das hilft, dass auch die Message von Lisa noch weitergetragen wird. Also vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.